Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, viele Zeitgenossen freuen sich auf Weihnachten wie auf einen Hollywood-Film. Stichwort Traumfabrik. Der Film ist so etwas wie die Tür in eine Welt, die einem sonst verschlossen bleibt. Und plötzlich, Hollywood, erlebt man Gefühle mit und findet sich in Situationen wieder, die man so im normalen Alltag kaum erlebt. Nun, bei Hollywood ist jedem Kinogänger von vornherein klar, das ist in der Regel frei erfunden. Das erhebt keinen Anspruch auf historische Fakten. Also wenn Sie nicht gerade ein Doku-Drama haben, wie diesen Film damals mit Tom Cruise zur Widerstandsbewegung gegen Hitler. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise kein Anspruch auf Fakten. Und deswegen gibt's bei Hollywood auch kein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Die Schauspieler spielen ja nicht sich selbst, ne? Da ist mancher im wahren Leben dafür bekannt, seine Frauen innerhalb kürzester Zeit auszutauschen. Und trotzdem kann er im Film möglicherweise einen treusorgenden Ehemann und Familienvater spielen. Es gibt's alles. Ist ja nur gespielt. Ist ja nur Traumfabrik. Da spielt die Frage persönlicher und faktischer Glaubwürdigkeit keine Rolle. Alle wissen, dass es so ist und alle machen mit. Nun, viele Zeitgenossen haben an Weihnachten ganz ähnliche Erwartungen wie an einen Hollywood-Film. Weihnachten soll auch so eine Tür in eine bessere Welt sein. Mal ein paar andere Gefühle haben, mal von Frieden träumen, mal etwas Harmonie spüren, den emotionalen Akku ein bisschen aufladen. Aber irgendwann merken sie dann, Weihnachten, das mit der Traumfabrik funktioniert nicht so richtig. Inzwischen ist das ja auch soziologisch erhärtet, ne? Es ist ein offenes Geheimnis, dass nach Weihnachten die Scheidungszahlen signifikant in die Höhe schießen. Das ist also statistisch nachgewiesen, die höchste Scheidungsrate liegt in der Regel im Januar. Nach Weihnachten trennen sich viele, weil das Fest der Liebe und Familien eben oft auch zeigt, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Wie viel Leid da ist, das die gewünschte Ruhe und Beschaulichkeit stört. Wir wollen lieben und können es doch nicht. Weihnachten als Traumfabrik ist nicht nur keine Hilfe, sondern ist für viele eher ein Problem und macht die Sache eher noch schlimmer. Und viele haben deswegen geradezu Angst vor dem Fest. Manche flüchten davor durch eine Reise in den Süden. Wenn Weihnachten mehr sein soll als kurzfristige Traumfabrik, wenn es wirklich etwas helfen soll, dann kommt Weihnachten im Unterschied zu Hollywood nicht an der Glaubwürdigkeitsfrage vorbei. Wie tragfähig ist das Ganze? Und was trägt es heute aus? Woran kann ich mich da halten? Das geht ja schon bei der Weihnachtsgeschichte los, die viele von Ihnen noch im Ohr haben. Lukas 2, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass das der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Zählung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Lukas betont, Weihnachten hat was mit Fakten zu tun, mit Historie zu tun. Es passiert mitten in der Real World und nicht in irgendeinem Traumschloss. Und hier steht übrigens nicht, ich sage das nur mal in Klammern dazu, dass dieses Ereignis nach unserer Zeitrechnung im Jahr 1 passierte, denn unsere Zeitrechnung gab es ja damals noch gar nicht. Unsere Zeitrechnung stammt erst aus dem 6. Jahrhundert nach Christus von einem Mönch namens Dionysius Exiguus, aber der lag übrigens gar nicht so sehr daneben, denn wenn wir die Daten von Lukas nehmen und mit anderen Geschichtsquellen vergleichen, dann kommen wir für die Geburt Jesu nach unserer Zeitrechnung etwa auf das Jahr 7 vor Christus. 7 vor Christus wird das etwa gewesen sein. Der Neutestamentler Rainer Riesner hat dazu vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht und die Zuverlässigkeit, die historische Glaubwürdigkeit der biblischen Texte ausdrücklich bestätigt. Also, etwa 7 vor Christus wurde Jesus geboren und das passt exakt mit den säkularen Daten zusammen. Auch über den machtgierigen Herodes, der damals regierte, der den neuen Erdenbürger vom ersten Atemzug an bis aufs Messer verfolgte, weil er sich in seinem Machtanspruch bedroht sah. Herodes lässt in seiner Region einen Kindermassenmord exekutieren, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass er Jesus auch wirklich erwischt und er scheitert kläglich. Und auch andere Geschichtsquellen schildern diesen Herodes als einen finsteren Charakter, der bis 4 vor Christus in Judäa regiert, also Bethlehem gehört auch zu Judäa und Herodes stirbt schließlich, als Jesus 3 Jahre alt ist. Also, man kann historisch zeigen, deswegen habe ich das nochmal eingebaut. Das Weihnachtsgeschehen ist keine Traumfabrik, sondern die ganze Botschaft hängt daran, dass es wirklich passiert ist. Eben kein Fake, keine nette Geschichte, kein religiöses Märchen. Und ich möchte Sie bitten, nehmen Sie das auch mit in die nächsten Tage. Sagen Sie das auch Ihren Zeitgenossen weiter. Gott ist wirklich gekommen. Er ist wirklich da. Es muss stimmen, was uns die Bibel sagt. Es muss historisch zuverlässig sein. Sonst kann es uns nicht wirklich helfen. Ein paar warme Gedanken lösen keine Probleme. Neulich hörte ich von einem Mediziner, der mit einem schwerkranken Patienten sprach. Dieser Patient weiß nicht, ob er den Sommer noch erleben wird. Das Gespräch wurde schließlich sehr persönlich und landete dann am Ende bei der Frage, kann man wissen, was danach kommt? Kann man wissen, ob es echte Hoffnung gibt? Traumfabrik reicht nicht. Und diese Frage nach der Glaubwürdigkeit, nach Echtheit, wissen Sie, die ist nicht typisch modern. Das sagt man manchmal so, ja, wir heute stellen diese Frage. Damals war das den Leuten völlig egal. Denen reichte eine nette Geschichte. Das stimmt einfach nicht. Das ist total unhistorisch, sowas zu behaupten. Alle klar denkenden Menschen aller Zeiten waren an Fakten interessiert. Und damit sind wir jetzt wieder bei Johannes dem Täufer, der uns diesmal ja durch die Vorweihnachtszeit begleitet in einer kleinen Predigtreihe. Johannes der Täufer wurde fast zeitgleich mit Jesus geboren und er hatte, wie wir ja schon sahen, jetzt an den letzten beiden Sonntagen die große Aufgabe, seine Zeitgenossen auf den Sohn Gottes vorzubereiten. Johannes der Täufer. Nach Weihnachten dauerte es ja noch circa 30 Jahre, bis Jesus dann an die Öffentlichkeit trat. Und wenige Wochen bevor Jesus an die Öffentlichkeit tritt, beginnt der entscheidende Dienst dieses Täufers. Sein berühmtestes Zitat steht im Johannesevangelium und Matthias Grünewald hat das auf seinem berühmten Isenheimer Altar eingefangen. Der Täufer mit dem langen Finger, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist die Botschaft des Täufers. Und liebe Gemeinde, das ist heute unsere Aufgabe. Wir haben heute im Prinzip die gleiche Aufgabe wie Johannes der Täufer, nämlich unsere Zeitgenossen davor zu bewahren, dass sie Jesus verpassen. Das ist unsere Aufgabe und das war die Aufgabe des Täufers. Unsere Zeitgenossen davor zu bewahren, dass sie Jesus verpassen. Denn die Gefahr, dass dies passiert, dass man Jesus verpasst, ist heute mindestens so groß, wie sie damals war. Und deswegen wollen wir heute genau hinschauen, wie das bei Johannes funktioniert hat. Warum seine Verkündigung, warum sein Zeugnis eine so starke Wirkung erzielt hat bei den Leuten, obwohl er, wie wir auch gleich sehen werden, kein geistlicher Superman war. Also er hatte auch seine schwachen Stunden. Und unser Thema heute Morgen lautet, die Wirkung des Täufers, wie Verkündigung sein soll. Die Wirkung des Täufers, wie Verkündigung sein soll. Und wenn ich jetzt Verkündigung sage, meine ich damit nicht nur eine Predigt von der Kanzel oder wie bei Johannes draußen in der Wüste, sondern Verkündigung geschieht überall da, wo wir einem Menschen etwas von Jesus erzählen. Verkündigung geschieht da, wo wir in der U-Bahn eine Schrift weitergeben, wo wir im Hörsaal jemanden biblische Grundwahrheiten mitteilen, wo wir in der Nachbarschaft vielleicht eine CD mit einer Predigt weitergeben. Überall dort, wo wir versuchen, Menschen auf Jesus hinzuweisen, da geschieht Verkündigung. Wie Verkündigung sein soll. Und wir haben dazu einen Schlüsseltext zu Johannes dem Täufer. Ich gebe zu, dieser Text, Sie haben den vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Ich gebe zu, dieser Text ist auf den ersten Blick etwas sperrig, aber er enthält wunderbare Perlen und ich hoffe, dass ein paar von diesen Perlen doch Ihnen auch deutlich werden und Ihnen ins Auge fallen. Matthäus 11. Zu dem Zeitpunkt hat der Täufer den wichtigsten Teil seines Dienstes bereits hinter sich. Und Jesus hält hier eine öffentliche Rede über den Täufer und es ist so, als ob Jesus ihm ein Abschlusszeugnis ausstellt. So quasi eine Bilanz seines Dienstes in einer sehr umkämpften, angespannten Situation für alle Beteiligten. Und tragischerweise befindet Johannes sich in dem Moment selbst in einer angefochtenen Situation. Denn er sitzt hinter Gittern. Das ist die Situation. Herodes Antipas hat ihn dort aus dem Verkehr gezogen. Herodes Antipas, der Provinzfürst von Galiläa, dort wo Johannes vorwiegend wirkte. Herodes Antipas, einer der Söhne des Kindermörders, Herodes der Große. Warum steckt er ihn ins Gefängnis? Nun, der Täufer hatte seinem Fürsten mutig ins Gewissen geredet. Der Täufer hatte seinen Fürsten öffentlich mit Gottes Geboten und Ansprüchen konfrontiert. Und das war dem lästig. Und das ist eben der Vorteil eines Provinzfürsten, der kann unliebsame Kritiker einfach mal verhaften lassen. Und jetzt ist Johannes in einer Situation, wo er nicht mehr öffentlich predigen kann. Er ist festgesetzt. Und plötzlich kriechen die Zweifel in ihm hoch. Mit sich ganz allein in seiner Zelle. Und bevor unser Predigttext beginnt, sagt Matthäus in Kapitel 11 ganz am Anfang, ich lese Ihnen das deswegen vor, weil Sie das auf Ihrem Zettel nicht mit hatten, Matthäus 11, Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Machen Sie sich diese krasse Situation klar. Er war der große Prediger in der Öffentlichkeit gewesen. Und jetzt fängt er plötzlich selber an zu zweifeln. Er sitzt dort in seiner Zelle. Ich habe vor wenigen Tagen das ehemalige Stasi-Gefängnis in Erfurt besichtigt, dort in der Andreasstraße. Die Stasi hat ja etliche gefürchtete Gefängnisse, das Gelbe Elend in Bautzen, das Gefängnis in Hohenschönhausen. Und ich war eben dort in der Andreasstraße in Erfurt, wo die DDR unliebsame Zeitgenossen, die es wagten, Kritik zu üben oder auch über Ausreise nachzudenken, die eben nicht mit den systemkonformen Wölfen heulten, wo man die einfach weggesperrt hat. Auch als Abschreckung für andere. Und Sie können das dort noch sehr genau gewissermaßen nachempfinden. Dicke Zellentüren, karge Räume, eine ganz bedrückende Atmosphäre, selbst wenn man weiß, dass man hier in einer halben Stunde wieder raus ist. Und wie ist das erst, wenn man da sitzt und nicht weiß, ob sich die Tür überhaupt nochmal wieder öffnen wird? Und so sitzt Johannes fest und es springen ihn die Zweifel an. Warum holt Jesus mich hier nicht raus? Er ist doch der Messias, er hat doch alle Macht. Warum holt er mich hier nicht raus? Verstehen Sie, da hilft keine Traumfabrik. Da helfen auch keine religiösen Sprechblasen. Es wird schon alles wieder gut. Immerhin hat Johannes der Täufer noch seine Leute. Er sitzt wohl nicht in Isolationshaft. Er darf offensichtlich Besuch empfangen. Das steht hier nicht. Vielleicht schickt er ihnen auch eine heimliche Nachricht, die aus dem Gefängnis herausschmuggelt. Ein sogenanntes Kassiba. Also eine geheime Nachricht aus dem Gefängnis. Jedenfalls kriegt er es hin, dass seine Leute diese Nachricht bekommen. Er schickt sie zu Jesus und er stellt ihm knallhart, fast brutal die quälende Frage, bist du es wirklich? Und so war ja Johannes, wir kennen ihn ja inzwischen ein bisschen, dem ging es immer um die Wahrheit. Und Jesus beantwortet diese Frage und schickt Johannes diese Nachricht über seine Leute zurück. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also Jesus sagt den Leuten, schaut mal, was hier um mich herum alles passiert. Ich mache genau das, was die alttestamentlichen Propheten über den Messias geschrieben haben. Johannes kannte das Alte Testament aus dem FF. Und so zitiert Jesus das und sagt, Johannes, sieh hin, es geschieht in meiner Person genau das, was die Propheten gesagt haben. Du kannst mir wirklich vertrauen. Und wissen Sie, das ist die Botschaft. Er sagt ihm, du verstehst deine persönliche Situation nicht, Johannes. Aber Gottes Macht ist über jeden Zweifel erhaben. Du darfst vertrauen. Und verstehen Sie, so geht's uns doch oft auch. Wir verstehen unsere persönliche Situation nicht. Wir verstehen nicht, warum Gott diese eine Not nicht auflöst. Wir verstehen nicht, warum Gott mit diesem einen Menschen nichts anderes macht jetzt in dieser Lage. Und Jesus löst das nicht immer gleich auf. Aber er sagt, guck doch, Gottes Macht ist über jeden Zweifel erhaben. Das habe ich vielfach bewiesen, darauf kannst du dich verlassen. Und nun folgende Situation. Dieses Gespräch hat ja offensichtlich in der Öffentlichkeit stattgefunden. Und einerseits war Jesus besorgt um seinen Freund, um den Johannes, den wollte er trösten. Und Jesus wusste auch schon, dass Johannes wieder zurechtkommen würde. Jesus wusste, dass Johannes im Frieden dann am Ende sterben würde. Er wusste, dass Johannes in den Himmel kommen würde. Aber wie stand es jetzt um die Glaubwürdigkeit dieses Kronzeugen? Bestand nicht die Gefahr, dass sein Zweifel eventuell andere mit wegriss? Und Jesus merkt, dass er das jetzt klarstellen muss. Johannes darf nicht in einem Zwielicht stehen bleiben. Und deswegen hält jetzt Jesus diese öffentliche Würdigungsrede über Johannes. Deswegen stellt er ihm jetzt dieses Abschlusszeugnis aus. Und In diesem Abschlusszeugnis erinnert Jesus die Leute zunächst an Tatsachen, die allgemein bekannt waren und die die Glaubwürdigkeit des Täufers bestätigen. Und damit sind wir jetzt bei den Versen 7 bis 10. Sie können das mitlesen. Als aber diese unterwegs waren, also als Jesus die Jünger des Johannes wieder zu ihm zurückschickte, fing Jesus an, zu der Volksmenge, die das ja alles mitgekriegt hatte, über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Also als ihr zu Johannes kamt. Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die welche weiche Kleider tragen, die sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Das ist das erste Prädikat, das Jesus dem Täufer hier zuspricht, was seine Verkündigung prägt und was auch unsere Verkündigung prägen soll. Glaubwürdig, glaubwürdig ist das Erste. Sowohl in der Sache als auch bezüglich der Person. Jesus sagt in Vers 7, ihr seid doch selbst draußen am Jordan gewesen. Also dort, wo der Jordan durch die Wüste fließt, hat dieser Johannes sich etwa verhalten wie ein schwankendes Rohr, das nach Belieben vom Wind hin und her gebogen werden kann, dort am Jordanufer gab es Schilfrohr, das bot sich gewissermaßen an als Vergleich mit Johannes dem Täufer. Was? Ist Johannes etwa wetterwendisch? Überlegt mal, war er ein Opportunist, der sein Mäntelchen in den Wind hängte? Neigt er vielleicht zu faulen Kompromissen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Und jeder, der ehrlich war, konnte darauf nur mit Nein antworten. Das wusste jeder. Sie hatten ja gerade seinen Mut bewundert und seine Unangepasstheit. Er hat sie alle zur Buße gerufen. Die Reichen genauso wie die Armen, die Mächtigen genauso wie die Ohnmächtigen und die kleinen Leute. Er hat die Theologen zur Buße gerufen, die Familienmütter zur Buße gerufen, die Soldaten zur Buße gerufen. Er hat sie alle zur Buße gerufen. Er hat gesagt, ihr alle braucht Vergebung durch den lebendigen Gott. Er hat vor keinem gekuscht. Und darum saß er jetzt ja auch im Gefängnis. Weil er sogar dem Herodes Antipas Gottes Gebot vorgehalten hatte. Das wird im Rückblick in Matthäus 14 nochmal geschildert. Dieser Herodes Antipas hatte nämlich seinen Bruder Philippus die Frau ausgespannt. Und Johannes hatte öffentlich reagiert und hat gesagt, es ist nicht recht, dass du diese Frau hast. Es ist nicht recht, dass du Ehebrecher bist. Du hast eine öffentliche Verantwortung als Landesfürst. Es ist nicht recht. Und dafür ist er im Gefängnis gelandet. Also kein Opportunist. Und Jesus fragt dann weiter, sehen Sie in Vers 8. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Mensch mit weichen Kleidern bekleidet. Siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Also war Johannes ein Typ, der Karriere machen wollte? War er einer, der sich diplomatisch anpasste? Mensch in weichen Kleidern, war er einer, der vor allem auf ein bequemes Leben aus war, auf ein hohes Gehalt, auf einen luxuriösen Lebensstil? Luxusgewänder, weiche Kleider, die wurden normalerweise über Indien eingeführt, waren aus chinesischer Seide. Und Sie erinnern sich noch, wenn Sie die letzte Predigt gehört haben, Johannes hat keine Luxusgewänder getragen, sondern er trug seinen Kamelhaarmantel. Ne? Das war sehr haltbar, sehr stabil, aber nicht gerade von Boss gesponsert. Und dann fügt Jesus das hinzu und sagt, siehe, die welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Das sind die Karrieristen. Das sind die Schönlinge. Das sind diejenigen, denen es erstmal um ihr eigenes Image geht. Aber doch nicht Johannes. Seine Karriere führt ihn nicht in die Häuser des Königs, sondern seine Karriere führt ihn in den Knast des Königs. Er hat Gott gedient und dafür hat er alles riskiert. Und dann Vers 9. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, mehr noch. Ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Schauen Sie, Johannes war der letzte Vorbote, den Gott geschickt hat, bevor sein eigener Sohn kam. Und Johannes war bereits angekündigt worden von anderen Propheten. Das heißt, Johannes war nicht nur ein Prophet, sondern der letzte Prophet. Und Johannes war zugleich ein prophezeiter Prophet. Einer, den seine eigenen Kollegen angekündigt hatten. Und zum Beweis schlägt Jesus unsere letzte Seite des Alten Testaments auf, Malachi 3, Vers 10. Und dort in Malachi 3, Vers 10 steht, was Jesus dann hier zitiert in unserem Vers 10. Das steht in Malachi 3, Vers 1. Übrigens nicht Malachi 3, Vers 10, sondern Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und das zitiert Jesus hier in Vers 10 und sagt, schon Malachi hat Johannes angekündigt. 400 Jahre liegt es zurück. Und dann 400 Jahre schweigt Gott. Und dann kommt Johannes. Und
Er ist der letzte Vorläufer, bevor Gott selbst kommt. Mehr als ein Prophet, sagt Jesus so. Und jetzt überlegen Sie mal die Situation. Jesus propagiert das in aller Öffentlichkeit und er würdigt den Johannes, der gleichzeitig als Staatsfeind im Gefängnis sitzt. Das ist die Situation. Und mitten hinein in diese Spannung ruft Jesus dann seine Gesamtnote über Johannes aus in diesem Abschlusszeugnis, sein Schlussurteil. Und schauen Sie hin, wie das lautet. Das verschlägt einen dem Atem. Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Er ist der Größte. Also das, was Cassius Clay alias Muhammad Ali, der Boxer, über sich gesagt hat, ich bin der Größte, das sagt Jesus über den Täufer. Er ist der Größte unter allen Menschen. Das ist sein Schlussurteil. Von allen, die bisher die Bühne der Weltgeschichte betreten haben, alle Könige, die groß waren durch Macht, Pracht und Reichtum, wie Nebukadnezar, Alexander der Große, er ist der Größte. Alle Philosophen, die groß waren durch ihre Intelligenz, die Plato, die Sokrates, die Aristoteles, die groß waren durch die Tiefe ihrer Gedanken, Johannes ist größer. Ja, sogar alle Propheten, die groß waren durch ihre totale Hingabe an Gott, die groß waren, weil sie sich vor Gott beugten und vor Menschen gerade stehen konnten, die Mose, die Elia, die Jesajas, sie alle sind kleiner als Johannes, das sagt Jesus hier. Weil dieser Johannes eine einmalige Mission hat. Weil dieser Johannes in Gottes Plan eine ganz besondere Rolle spielt. Er hat die Ehre, den letzten Vorhang aufzuziehen. In dem Moment, wo Gott auf der Bühne dieser Welt sichtbar erscheint, in Jesus. Und verstehen Sie, indem Jesus den Johannes so hoch hält, sagt Jesus natürlich auch sehr viel über sich selbst. Jesus sagt damit, Johannes ist deshalb der Größte von allen, die bisher da waren, weil er auf mich verweist. Das ist auch nochmal ein ganz klares Bekenntnis Jesu dazu, dass er Gott ist. Jesus sagt, Johannes hat die wichtigste Botschaft der Welt, weil er von mir redet. Jesus hat nicht zurückgehalten mit seiner eindeutigen Klarstellung, dass er der Sohn Gottes ist. Welcher Selbstanspruch steckt in diesen Worten? So kann nur der reden, der selber Gottes Sohn ist, der selber Gott ist. Das ist also das Erste, worauf Jesus bei seinem Boten größten Wert legt, was er hier dem Johannes als Prädikat verleiht. Glaubwürdigkeit. Und wissen Sie, diese Glaubwürdigkeit, die will er auch uns schenken. Glaubwürdigkeit der Inhalte, Glaubwürdigkeit, dass wir treu sind zu den Fakten, die die Bibel sagt. Glaubwürdigkeit auch in der Art und Weise, wie wir leben, dass wir uns nicht anpassen, dass wir versuchen auch dahin zu gehen, wo es weh tut, dass wir nicht vor dem Mainstream kuschen, dass wir nicht unsere eigene unbeschadete Karriere wie ein rohes Ei schützen und nichts sagen, was das gefährden könnte. Glaubwürdigkeit, die kann Gott uns nur schenken. Das können wir nicht aus eigener Kraft bewirken, aber wir können den Herrn darum bitten. Und dann finden wir ein zweites Merkmal. Ein zweites Merkmal, das die Verkündigung des Johannes ausmacht und das Jesus in diesem Abschlusszeugnis erwähnt. Und das sehen wir in Vers 12. Auch ein ganz spezieller Vers. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, sagt Jesus, leidet das Himmelreich Gewalt. Was ist hier gemeint? Das ist ein sehr rätselhafter Vers. Warum? Weil man das griechische Wort auf zwei verschiedene Weisen übersetzen kann. Das griechische Wort, was dort steht, heißt biazetai. Und man kann das defensiv übersetzen und offensiv. Das ist jetzt die komplizierteste Stelle hier, aber die ist ganz wichtig. Man kann übersetzen, wie das hier steht, Gottes Reich erleidet Gewalt, Gottes Reich wird bekämpft. Also das sieht man ja auch, der Widerstand gegen Jesus nimmt zu, die Jünger werden verfolgt, hat Jesus ihnen ein Kapitel davor auch nochmal angekündigt in Matthäus 10. Wir erleben, dass die Bibel wird angegriffen. Johannes selbst in seiner Zelle ist ja das beste Beispiel. Gottes Reich erleidet Gewalt. Aber man kann dieses Wort auch übersetzen offensiv. Man kann es so übersetzen. Gottes Reich kommt mit Gewalt. Gottes Reich kommt mit Macht. Also offensiv. Damit meint Jesus nicht durch Gewaltanwendung. Jesus hat immer Anwendung körperlicher und seelischer Gewalt striktest abgelehnt. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Das ist im Neuen Testament völlig klar. Aber Gottes Reich kommt mit Gewalt, das heißt, es dringt machtvoll heran. Gottes Reich setzt sich dynamisch durch. Gottes Reich bricht mächtig herein. Gottes Reich macht sich unwiderstehlich Bahn. Und ich habe das lange studiert, diese Stelle, und viele Kommentare dazu nachgeprüft und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diese zweite Übersetzung die wahrscheinlichere ist. Das sieht man einmal, also dass Gottes Reich mit Macht kommt, dass Gottes Reich sich offensiv durchsetzt. Das sieht man im Zusammenhang daran zum Beispiel, dass Jesus dann auf Elia verweist, diesen machtvollen Propheten, durch den Gott viel bewirkt hat und sagt, Johannes ist gewissermaßen der Nachfolger von Elia in Vers 14. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Also er ist, wie man sagen würde, ein Elia Redivivus, einer, der seine Arbeit fortführt. Er setzt sich machtvoll durch. Und es gibt eine Parallele in Lukas 16, Vers 16, da steht dieses Wort Biazetai auch und da wird es ebenfalls offensiv gebraucht. Also wahrscheinlicher ist wirklich, dass Jesus hier sagt, Gottes Reich kommt mit Macht. Es kommt gewaltig, der Herr kommt gewaltig. Und dabei erfährt es natürlich auch Widerstand. Also die beiden Deutungen schließen sich gar nicht gegenseitig aus. Dabei wird es auch bekämpft. Aber es kommt mit Macht, es ist offensiv, es setzt sich durch. Gottes Reich kommt mit Schwung, Gottes Reich kommt mit Dynamik. Wenn wir dieses Reich verkünden, dann müssen wir nicht verhuscht sagen, Entschuldigung, ich bin Christ und ich darf vielleicht so ein bisschen christliche Tradition hier nochmal irgendwo äußern. Das ist nicht das Wesen von Gottes Reich. Gut, die Dynamik kommt auch nicht durch uns, dass wir ordentlich auf die Pauke hauen. Aber die Dynamik kommt durch die Botschaft, die Dynamik kommt durch den Inhalt, die Dynamik kommt durch die Wahrheit des Evangeliums. Und dann gibt es natürlich auch Widerstand. Also Gottes Reich kommt mit Gewalt, mit Schwung, mit Macht, mit Dynamik, aber es leidet auch Gewalt. Und interessant, Jesus sagt, seit den Tagen Johannes des Täufers geschieht das, Vers 12. Seit den Tagen Johannes des Täufers, also circa 18 Monate jetzt lang zu dem Zeitpunkt. Und was hat Johannes gemacht? Wodurch kam das Reich mit Gewalt? Er hat gepredigt. Er hat gepredigt und getauft. Die Taufe war das Begleiten seiner Predigt. Aber das Entscheidende, was Johannes gemacht hat, war, er hat gepredigt. Und er hat die Menschen zu Gott gerufen. Und er hat gesagt, es ist höchste Zeit umzukehren, denn so wie ihr seid, mit eurer Ignoranz und eurer Mittelmäßigkeit und eurem Unglauben könnt ihr vor Gott nicht bestehen. Ihr braucht Vergebung eurer Schuld. Das hat er gepredigt. Und Vers 14 sagt dann hier, ja, er ist wie ein zweiter Elia. Und er nimmt jetzt dessen Aufgabe wahr. Und so kommt Gottes Reich, Gottes Volk lebt, es kommt mit Macht. Und dann steckt da noch etwas drin. Also, jetzt wollen Sie wissen, was das zweite Merkmal ist. Wir hatten gesagt, das erste Merkmal seiner Verkündigung ist glaubwürdig. Das zweite Merkmal ist unwiderstehlich. Unwiderstehlich. Wenn Sie Ihre Gliederung noch überschauen wollen. Also unwiderstehlich ist diese Verkündigung. Aber überlegen Sie mal. Wenn Jesus jetzt sagt, Gottes Reich kommt mit Macht, mit Gewalt. Das heißt, es muss sich ja durchsetzen. Und wenn sich etwas durchsetzen will, heißt das, es gibt Widerstand und das ist normal. Also wundern wir uns nicht, dass es so viel Widerstand für das Evangelium von Jesus Christus gibt. Gottes Reich kommt mit Macht, es kommt mit Gewalt. Aber es muss deswegen mit diesem Schwung kommen, weil es Widerstände überwinden muss. Das ist völlig normal. Widerstände in Herzen, Widerstände in Strukturen, Widerstände in Ideologien. So hat es Johannes erlebt, der hat Widerstände erfahren, so hat es Jesus erlebt, noch viel krasser. Die Kirchenväter haben deswegen die Gemeinde Jesu, die hier auf der Erde noch ist, als die Ecclesia Militans bezeichnet. Also nicht als die militante Gemeinde, sondern als die kämpfende Gemeinde. Die Gemeinde hier auf der Erde ist die Ecclesia Militans und die triumphierende Gemeinde, die ist erst im Himmel. Also wenn Sie zur Ecclesia Triumphans gehören wollen, müssen Sie möglichst bald sterben. Aber solange Sie hier sind, gehören Sie zur Ecclesia Militans. Das ist gewissermaßen unsere Aufgabe. Das Reich kommt mit Macht, das heißt aber auch, es kommt gegen Widerstände. Ein Beispiel, wo wir schon von Erfurt vorhin gesprochen haben. Zur Zeit der DDR-Diktatur hatte Walter Ulbricht, der damalige Diktator der DDR, einen Chefpropagandisten namens Albert Norden. Und dieser Albert Norden, der hat 1958 Folgendes über die Christen gesagt. Zitat. Eines Tages müssen die Pfarrer von allein aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn ihnen in den nächsten Jahren, sagte er 1958, wenn ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können sie nur noch die leeren Kirchenbänke anplärren. Auf diese unbelehrbaren Finsterlinge verzichten wir gern, denn sie sterben schneller aus als die Auerochsen. Das hat der Chefpropagandist von Honecker gesagt. Nee, heute lachen wir drüber, weil die Zeit über ihn hinweggegangen ist. Ich erinnere nochmal an unsere Predigtreihe im Sommer, die Mächtigen kommen und gehen. Diese vermeintlich mächtigen SED-Leute, die haben zwar heute noch eine Nachfolgepartei, die von ihrem Vermögen zehrt, aber sie haben keine wirkliche Macht mehr. Und ich erinnere mich noch genau, einige Jahre nach dem Mauerfall durfte ich in Eisleben eine Evangelisation durchführen mit einer Gemeinde dort vor Ort, die mich eingeladen hatten. Und ich habe das noch vor Augen, wie die Christen, die gingen in ein öffentliches Gebäude, in die sogenannte Kulturhalle. Das ist wie bei uns so eine Stadthalle. In der DDR hieß das früher Kulturhalle. Und sie sagten dann, es ist für uns unvorstellbar. Vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir als Gemeinde die Kulturhalle bekommen. Und jetzt war die Mauer gefallen und es war alles möglich. Und die Auerochsen waren noch nicht ausgestorben. Und sie haben leuchtende gelbe Plakate in allen Geschäften aufgehängt und durften öffentlich für diese Verkündigung des Wortes Gottes werben. Die Mächtigen kommen und gehen, aber Gottes Reich kommt mit Macht. Und so könnten wir viele Geschichten dazu erzählen, etwa auch zu den Geschwistern in China. Schauen Sie, was ist die Gemeinde in China unter Druck immer wieder gewesen? Mal lockert sich der Druck ein bisschen, mal werden die Schrauben enger angezogen. Aber ein Freund von mir, der regelmäßig in China dort ist, weil er auch eine Bücherarbeit dort unterstützt, der schrieb jetzt neulich, es gibt an vielen Universitäten in China, an denen junge Leute aus christlichen Elternhäusern studieren, eine intensive und gesegnete evangelistische Studentenarbeit an Universitäten in China, trotz manchen Drucks. Und er schreibt weiter, die Erweckung in China geht weiter. Viele, meist junge Menschen, kommen zum Glauben an den Herrn Jesus und zeigen ein großes Interesse an Gottes Wort. Viele Gemeinden wachsen enorm und von Jahr zu Jahr entstehen neue Gemeinden. Das ist die Situation in China, trotz allen Gegendrucks. Gottes Reich kommt mit Macht. Das ist genau das, was Jesus hier sagt. Und das ist das Kennzeichen der Verkündigung des Täufers. Und das will der Herr in seiner Weise auch als Kennzeichen unserer Verkündigung schenken. Unwiderstehlich, glaubwürdig und unwiderstehlich. Und das sagt Jesus zu einem Zeitpunkt, als der Täufer gerade ausgeschaltet ist. Das müssen wir auch noch sehen. Also es ist nicht Johannes, der sich mit Macht durchsetzt. Johannes sitzt gerade im Knast. Aber es ist die Wahrheit, die verkündigt wird. So hat es Paulus auch erlebt. Paulus war im Gefängnis und ihm waren die Hände gebunden. Und trotzdem konnte er sagen, ich sitze im Knast, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Reich kommt mit Macht. Selbst dort, wo sie uns äußerlich eindämmen, wo uns manchmal äußerlich die Hände gebunden sind, Gottes Wahrheit setzt sich trotzdem durch. Das ist ein Riesentrost. Und dann ein letztes. Ein letztes Prädikat, das Jesus dem Johannes zuerkennt in diesem Abschlusszeugnis. Also glaubwürdig ist seine Verkündigung, das sind die Verse 7 bis 10. Unwiderstehlich ist sie, das sind die Verse 12 bis 15. Und ein dritter Gesichtspunkt, ein drittes Prädikat, unterscheidend ist diese Verkündigung. Und was meine ich damit? Unterscheidend. Zur Verkündigung des Evangeliums gehört immer beides. Es zieht an und es stößt ab. Es löst in der Regel immer beide Reaktionen aus. Die einen wenden sich entschlossen dagegen und die anderen öffnen ihr Herz. Und so spricht Jesus in den Versen 16 bis 19 zunächst hier von dieser massiven Ablehnung. Da sagt er, mit wem soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Also diese Zeitgenossen, diese Generation. Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht, da sagten sie, er hat einen Dämon. Und der Sohn des Menschen, also Jesus ist gekommen, der isst und trinkt. Und sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und der Sünder. Und Jesus sagt, man kann es euch nicht recht machen, weil ihr nicht hören wollt. Die Szene, die Jesus hier schildert, ist im Grunde genommen eine Szene von Kindern auf dem Marktplatz. Müssen Sie sich so vorstellen, da sind ein paar Freche, die wollen immer bestimmen, was alle spielen sollen. Und dann sagen die einen, los, lass uns mal Hochzeit spielen. Und andere wollen nicht so recht mitmachen, die hatten sich das anders vorgestellt. Und dann kommen die frechen Stimmen schon wieder über den Markt und sagen, so, jetzt ist genug, jetzt wollen wir Beerdigung spielen. Und die anderen wollen aber auch nicht Beerdigung mitspielen. Und das bringt die Bestimmer nun erst recht in Rage, sagt, also erst wollten wir Hochzeit spielen, da habt ihr nicht mitgemacht, dann wollten wir Beerdigung spielen, da habt ihr auch nicht mitgemacht, könnt ihr nicht endlich mal tun, was wir wollen? Und Jesus sagt, genau so verhalten sich die Leute gegenüber Johannes und auch gegenüber meiner Verkündigung. Beim Johannes haben sie gesagt, der ist uns zu streng, der ist uns zu asketisch. Der ist uns zu ernst. Und bei Jesus haben sie gesagt, der ist uns zu wenig traditionell. Der gibt sich da mit den Zöllnern und Sündern ab, mit denen wir lieber nichts zu tun haben wollen. Der trinkt sogar Wein. Der genießt gutes Essen. Und Jesus macht deutlich, die suchen sich immer was raus, weil sie sich letztlich der Botschaft nicht unterordnen wollen, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie Sünder sind vor Gott. Und Jesus sagt dann sehr klar, diese Ablehnung des Evangeliums hat massive Folgen. Ab Vers 20 macht er dann deutlich, es wird ein Gericht geben. Wer die Botschaft von Jesus ablehnt, der zieht Gottes Gericht über sich herein. Das können Sie dann zu Hause nochmal nachlesen in den Versen 20 bis 24, wo Jesus sagt, es wird dem Land Sodom, und alle wussten, Sodom hat ein schlimmes Gericht mitgekriegt, erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als euch hier. Das ist die Ablehnung. So, aber wir haben gesagt, diese Verkündigung von Johannes ist unterscheidend. Es gibt auch das andere. Und jetzt zum Schluss die Frage, wo finden wir das andere? Gucken Sie nochmal zu Vers 11. Da sagt Jesus, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Und jetzt kommt's. Doch der Kleinste im Himmel ist größer als er. Damit sagt Jesus nicht, dass Johannes der Täufer nicht in den Himmel kommt, sondern er sagt etwas Grundsätzliches. Er sagt, der Kleinste im Himmel hat etwas Entscheidendes, was selbst der Größte auf Erden nicht hat. Der Kleinste im Himmel hat etwas Entscheidendes, was selbst der Größte auf Erden nicht hat. Und das ist das ewige Leben. Das ist hier gemeint. Vergebung meiner Schuld. Dass der heilige, ewige Gott mein Vater ist. Dass er nicht derjenige ist, der mir das gerechte Gerichtsurteil spricht, was mich in die Verlorenheit wirft. Sondern er schenkt mir ewiges Leben, Vergebung aller Schuld. Ich werde auf ewig bei ihm sein dürfen, wo Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen wird, wie das die Offenbarung schreibt. Und das will Jesus hier mit diesem Vers sagen. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als der Größte auf Erden. Verstehen Sie? Deswegen dieser krasse Vergleich. Jesus sagt uns damit, passt auf, das Wichtigste an deinem Leben ist, dass es im Himmel ankommt. Das Wichtigste an deinem Leben ist, dass du nicht unvorbereitet stirbst. Das Wichtigste an deinem Leben ist, dass du drin bist im Himmelreich. Was für eine Rolle du da spielst, ist nicht entscheidend. Besser der Kleinste im Himmelreich als der Größte auf Erden. Und dann sagt Jesus noch etwas. Er sagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Also ein normaler Mensch gewissermaßen. Von einer Frau geboren, wie man eben in den Kreislauf dieser Welt hineinkommt. Ein Normalsterblicher. Aber Jesus sagt, wenn du in den Himmel kommen willst, dann reicht das nicht aus, dass du nur von einer Frau geboren wirst. Das ist dann gewissermaßen die Voraussetzung, dass du erstmal lebst. Aber wie kommst du dann in den Himmel? Wenn das keine normalmenschliche Möglichkeit ist, in den Himmel zu kommen. Was habe ich denn dann für eine Chance? Und jetzt kommt der allerletzte Hinweis aus diesem spannenden Text. Und wir gehen ans Ende von Vers 12. Ich habe Ihnen ja gesagt, es sind einige Perlen hier drin. Da sagt Jesus, das Reich Gottes, das Reich der Himmel kommt mit Gewalt. Und jetzt weiter. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Da steht eben nicht, dass man mit Gewalt das Reich Gottes besiegen kann, sondern das ist positiv gemeint. Genauso wie das Reich Gottes, das mit Macht kommt. Jesus sagt, die Gewalttätigen reißen es an sich. Das heißt, die sich mit ganzer Kraft danach ausstrecken. Das ist hier gemeint. Damit sagt Jesus, und das ist ganz wichtig, keiner stolpert zufällig mal so nebenbei ins Reich Gottes hinein. Gott steckt auch niemanden gewissermaßen im Schlaf in die Tasche. Gott vereinnahmt niemanden. Er zwingt niemanden gegen seinen Willen. Ja, Gottes Reich kommt mit Macht. Es setzt sich durch. Auch in China und auch in der DDR der Stasi-Gefängnisse. Es setzt sich durch. Es setzt sich durch in der postmodernen Dekadenz unserer westlichen Gesellschaft. Es setzt sich durch. Es kommt mit Gewalt. Aber es vergewaltigt niemanden. Und das sieht man daran, dass schwache, dumme, kleine, dekadente Menschen es ablehnen können. Daran sieht man das. Schwache, kleine, kurzsichtige, begrenzte Menschen können diesen ewigen Gott ablehnen. Es kommt mit Gewalt, aber es vergewaltigt niemand. Und deswegen, ich sage das nur noch mal dazu, alle Versuche, Menschen gewaltsam oder durch Druck zu Christen zu machen, sind eine Perversion des Evangeliums. Wir dürfen nie versuchen, durch irgendwelchen Druck, sei es seelischen Druck oder sonst was, Leute irgendwie zu versuchen, da rein zu zwingen, da rein zu schieben, das ist eine Perversion des Evangeliums. Die Kreuzzüge waren eine Perversion des Evangeliums. Im Koran ist das ein legitimer Weg. Der Koran sagt, ja, man darf, man soll sogar gegebenenfalls mit Gewalt Menschen auf den richtigen Weg bringen. Aber nie und nimmer die Bibel. Gott zwingt niemanden gegen seinen Willen in den Himmel hinein. Sondern die Gewalttätigen reißen es an sich. Das heißt, mit ganzem Einsatz, mit voller Konzentration, mit völliger Hingabe, gewalttätig, das heißt dringlich, das heißt mit Eifer. Und wissen Sie, das Gegenstück dazu ist, dass man sagt, ja, ich habe auch so meinen Glauben. Ja, ich kenne diese Bibelverse auch schon von meiner Großmutter, ich fand das immer ganz gut. Ja, wir haben auch unsere Weihnachtslieder gesungen, wir kennen das und ich bin auch nicht dagegen. Verstehen Sie, das ist das Gegenteil von gewalttätig. Und ich habe den Eindruck, manche Zeitgenossen haben mehr Angst davor, sie könnten als fanatisch gelten, als dass sie Angst davor haben, sie könnten nicht in den Himmel kommen. Und Jesus sagt, das Reich Gottes gehört den Gewalttätigen. Das hat nichts mit Temperament zu tun. Unsere persönlichen Temperamente sind sehr unterschiedlich. Der eine ist einfach ein bisschen aufbrausender nach außen hin und der andere stiller. Aber darauf kommt es kommt nicht aufs Temperament an, sondern auf das Herz. Lassen Sie mich nochmal mit einem Bild sagen. Stellen Sie sich vor, ein Mann in einem brennenden Haus. Dieser Mann mag von Natur aus still und phlegmatisch sein, wie er will. Aber in dem Augenblick, wo er die furchtbare Gefahr bemerkt, dass er sich in einem Haus befindet, das brennt, wo ihm klar wird, Mann, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme, verliere ich mein Leben. Da wird er gewalttätig. Da wird er alles versuchen. Da wird er sein ganzes Phlegma über den Haufen werfen. Und er wird mit aller Kraft versuchen, sein Leben zu retten. Und das ist es, was Jesus hier meint. Die Gewalttätigen reißen es an sich, die kapiert haben, ich gehe, wenn ich mich alleine auf mich und mein Menschsein verlassen muss, vor die Hunde, ich werde in die Hölle kommen, ich werde im Gericht Gottes keine Chance haben. Und deswegen hat Jesus in Lukas 13 gesagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Nehmt das ernst, schiebt das nicht auf die lange Bank, unterschätzt das nicht. Sobald der Mann mitbekommt, wie groß die Gefahr im brennenden Haus ist, versucht er mit verzweifelnder Mühe, da herauszukommen. Und so dürfen auch wir Jesus von Herzen bitten. Es ist so wichtig, dass wir diese Situation in unserem Leben haben, dass uns klar wird, wir leben in einem brennenden Haus. Es kann morgen der Fall sein, dass wir vor unserem Richter stehen. Niemand weiß es. Sie haben es gehört gestern beim VfB Stuttgart. Spannendes Spiel gegen den Abstieg. Glücklicher Sieg. Dramatische Schlussphase. Und als das Spiel vorbei ist, stirbt der Vater eines der Stuttgarter Stars, Gentner, an einem Herzinfarkt. Und die ganze Freude ist ausgelöscht in einer Sekunde. Wir wissen doch nicht, was aus unserem Leben wird. Aber Gott sagt, du bist in einem brennenden Haus. Erkenne das. Ohne Vergebung deiner Sünde bist du in einem brennenden Haus. Kehr um. Ich fasse zusammen. Was für eine umkämpfte, dramatische Situation, in der Jesus dem Täufer dieses Abschlusszeugnis ausstellt. Und damit zeigt Jesus uns, was die Verkündigung des Johannes geprägt hat und was auch unsere prägen soll. Was wir nicht machen können, aber worum wir Jesus bitten können, dass er das unserer Verkündigung schenkt. Erstes Prädikat, glaubwürdig. Zweites Prädikat, unwiderstehlich. Gottes Reich kommt mit Macht. Und trotzdem hat der Mensch eine große Verantwortung, denn das dritte Prädikat, diese Predigt ist unterscheidend. Sie ist abstoßend und anziehend. Und deswegen muss sich jeder von uns fragen, auf welcher Seite stehe ich? Jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Menschenleben ist ein Drama. Es gibt kein harmloses Leben, es gibt kein Leben als Spiel. Es gibt kein Leben als Wunschkonzert. Jedes einzelne Menschenleben ist ein Drama, weil es sich zwischen diesen beiden Polen entscheidet. Keine einzige Biografie ist belanglos, weil es am Ende entweder im Himmelreich endet oder in der Hölle. Und deshalb muss sich jeder darüber klar sein. Bin ich schon aufgewacht? Habe ich schon gemerkt, dass ich in einem brennenden Haus lebe? Habe ich Jesus schon um Hilfe angerufen? Und er hat versprochen, dass er den hört, dass er sofort zur Stelle ist, wenn einer zu ihm ruft und sagt, Herr, rette mich. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du allmächtig bist und dass du heute genauso lebendig bist, wie du es damals warst, als du über den Täufer geredet hast, Herr. Und du zeigst uns genauso, wie ernst es ist, die Situation, in der wir leben. Und wir bitten dich, schenke uns, dass wir für unsere Zeitgenossen eine wirkliche Hilfe sind. Dass wir sie nicht einschläfern, dass wir sie nicht falsch beruhigen, sondern dass wir ihnen mit Liebe und mit Freundlichkeit versuchen deutlich zu machen, dass, wie sehr sie dich brauchen. Und danke, Herr Jesus, dass auch wenn unter uns hier, unter denen, die das übers Internet hören, Leute sind, die plötzlich begriffen haben, Mensch, ich lebe noch in einem brennenden Haus, dann gib ihnen doch den Mut, dich anzurufen, Herr. Und danke, dass du jederzeit hörst, Herr. Und dass du gesagt hast, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.